Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Podcast der Welt und bei mir heute jemanden, der sich mit Karten auskennt. Guten Morgen, Heiko von der GameStar.
Servus, sei mir gegrüßt.
Du bist Heiko Klinge, du bist Chefredakteur von der GameStar und von der GamePro und man weiß ja, wenn man dein Oeuvre so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass du großer Hearthstone-Fan bist. Ich weiß nicht, ob du jemals Magic gespielt hast?
Ja, ich war einer dieser Vollnerds, die in der Schulpause Magic-Karten getauscht haben.
Ja, hätten wir uns ja getroffen, wenn wir in der gleichen Stadt gewesen wären.
Kam bei den Mädels nur so mittel an in der Oberstufe.
Ja, damals gab es noch nicht so viele spielende Magic-Mädchen, das stimmt. Das hat sich, glaube ich, heute ein bisschen gewandelt. Ich weiß nicht, wie die Geschlechterverteilung bei Gwent ist, aber ich weiß, dass es sehr viele weibliche Witcher-Fans auf jeden Fall gibt. Mhm. Von daher dürfte die Quote dort wahrscheinlich ein wenig höher liegen.
Ist von auszugehen, ja. Mhm.
Wir wollen heute ein wenig schnacken über die Open Beta des Kartenspiels
Close aus Beta
dem
ist es noch.
Close Beta, okay.
Wir sind privilegiert.
Die Close Beta, die mit Einladung erfolgt, genau, des Standalone Kartenspiels. Und jetzt werden viele sagen so, hä, Gwent, das kenne ich doch, das habe ich doch in Witcher 3 gespielt. Vielleicht magst du mal kurz herleiten so die Entwicklung von Gwent, wie es von einem Ingame-Spiel zu einem Standalone-Spiel geworden ist.
Ja, das ist ja eigentlich, die Grundidee ist ja eigentlich noch witziger, weil die eigentlich war es geplant für The Witcher 3, dass sie wieder das Würfelspiel aus dem zweiten Teil reaktivieren. Mhm. Und dann hatten aber tatsächlich, ich glaube, es waren zwei Programmierer aus dem Team, die witzige Idee zu sagen, weil das Gwent, das gibt's ja auch in den Büchern. Und gesagt, hey, lass uns das doch irgendwie nehmen. Wir denken uns jetzt fix Regel aus und hauen das dann da rein. Und ja, hat dann tatsächlich funktioniert und gefühlt habe ich mit Gwent im Spiel fast so viel Zeit verbracht wie mit dem eigentlichen Rollenspiel. Und mich macht's im Nachhinein fertig, dass ich nicht alle Karten gefunden habe, weil dafür gibt's noch ein Achievement.
Ja.
Genau. Und war für mich auch eins der wichtigsten Features von Blood and Wine, dass es ein neues Gwent-Kartenset da drin gibt. genau, also das war halt eigentlich nur in Anführungszeichen ein Minispiel in The Witcher 3 und halt eine Nebenbeschäftigung.
Aber wer das so ein bisschen verfolgt hat zum Release von Witcher 3, so wie du, es gab ganz viele Menschen, die gesagt haben, hey, ich würde ja gerne das Rollenspiel weiterspielen, aber mich begeistert einfach dieses simple, kleine Minispiel da drin. Und sie haben es ja auch wirklich schön verankert. Also mich hat das total erinnert an, ich weiß nicht mehr, welches Final Fantasy, ich glaube, das
Final Fantasy 8 Triple Triad, der Hammer.
Ja, und es gab doch noch mal, oder? Ja, das war das, glaube
ich. Final Fantasy 8 und das Spiel hieß Triple Triad.
Genau.
Oder
da hatte ich nämlich auch sehr viel Zeit verbracht mit dem Kartenspiel.
Genau, Turniere und so. Ja. Und die beiden Kartenspiele verbindet ja auch, was mir persönlich gefallen hat, eine recht simple, aber dennoch clevere Mechanik, die dann doch deutlich sich von dem, ich sag mal, dieser klassischen Magic-Variante unterscheidet, wo sehr, sich ja, bei der sich ja auch ein Hearthstone oder auch ein Elder Scrolls Legends bedient.
Ja. Genau, und aus diesem kleinen Gag im Spiel, der ja sogar, wie du gesagt hast, eine Buchgrundlage hat, haben die Entwickler, glaube ich, waren sie selber auch ein bisschen überrascht, wie gut es angekommen ist. Also die Twitter- und Facebook-Timelines waren voll und alle haben Gwent hieß es in der deutschen Version.
Gwent, genau.
Es heißt jetzt Gwent offiziell in allen anderen Sprachen auch, ja, um einheitlich benannt zu werden. Ich weiß nicht, warum die sie auf Deutsch umgenannt hatten.
Wir wollten in den Büchern halt auch so heißen und ich glaube, sie haben sich ja nie gedacht, dass das so ein Riesenerfolg wird, ne? Und es war dann wirklich so, dass die
Witcher Spieler, das war die deutsche Übersetzung damals schon.
Ja, okay. Die haben dann wirklich die Grafiken vom Bildschirm rauskopiert, ausgedruckt und sich dann ihre eigenen Kartenspiele damit gebastelt. Und dann war es dann ja auch wirklich so, dass sie dann schon die Add-ons, wenn man die im Laden gekauft hat, gab es da ja dann auch produzierte Kartenpakete dazu.
Die sind sehr schön übrigens, in der Special Edition.
Genau.
So, und dann haben sie gemerkt, das ist so ein Erfolg und Hearthstone ist ja auch so ein Riesenerfolg, dann nutzen wir das doch einfach und haben sich dann ein kleines Team zusammengesetzt, wahrscheinlich auch erstmal so einen Prototypen und so gemacht, wie wäre denn, wenn wir Gwent als Standalone-Spiel machen.
Ja, steckt ja auch noch ein bisschen mehr dahinter, denn dieses Gwent soll ja auch im Grunde genommen ihre Plattform GOG Galaxy als Multiplayer-Plattform etablieren. Und da ist es natürlich Gwent so der erste große Prototyp, der eben auch anderen Entwicklern zeigt, so, es geht nicht nur über Steam, sondern es geht auch über GOG Galaxy. Also für sie tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Projekt mittlerweile.
Schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe, genau. Sozusagen, genau. Einerseits ist die Witcher-Serie ja abgeschlossen, also die Trilogie ist fertig. Das heißt, damit können sie natürlich auch einfach so dieses Witcher-Franchise so ein bisschen weiter monetarisieren, weil ja trotzdem einfach Witcher-Fans danach lechzen. Es gibt ja dieses Witcher-Adventure Brettspiel, was dann eben auch digital spielbar ist, und es gibt jetzt eben Gwent als Standalone. So. Momentan gibt es für die Xbox One und für PC. Ja, ich gehe mal davon aus, du hast auch die PC-Version gespielt, genau. Der Close Beta.
Aber es ist es funktioniert plattformübergreifend. Das heißt, genau. Du spielst auch gegen Xbox One-Spieler und vice versa.
Und kriegt man aber auch nicht mit. Also steht jetzt auch nicht dran. So bei Rocket League sieht man
Am Anfang Icon. Hast du es gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch am Anfang hast du gesehen an dem Usernamen, ob der von der Xbox One kommt oder nicht.
Gut, aber wird es dann auch mit PS4 Cross-Plattform sein? Kommt es überhaupt?
Gehe ich nicht von aus. Also soll definitiv noch für PS4 kommen. Und sie gehört mit einem Klammerbeutel gepudert, wie mein Vater sagen würde, wenn sie das nicht auf Tablet rausbringen. Und mit iPhone wird es sicherlich kompliziert.
Haben wir bei Hearthstone aber auch gedacht.
Haben wir auch gedacht, die haben es auch hingekriegt. Also wär gelacht, wenn sie damit nicht auch auf Mobile gehen.
Es wäre gemacht für ein Tablet auf jeden Fall. Aber dann reden wir erstmal über die Standalone-Version. Was ist denn der größte Unterschied? Also wir haben schon gesagt, es ist ein Kartenspiel. Und so ganz, ganz, ganz mal schnell zusammengefasst, man hat ein Kartendeck aus verschiedenen Karten mit Kreaturen, Sprüchen und so weiter. Und der Clou von Gwent ist eigentlich, dass man drei Reihen hat. Man hat eine Frontreihe, eine Pfeil- und Bogenreihe, also eine Fernkampf- und so Geschützreihe.
Artillerie, genau.
Und das ist im Prinzip, wenn man das schon gespielt hat in Witcher 3, dann fühlt man sich da sofort heimisch und findet sich auch sofort zurecht. Es gibt halt sehr viele neue Karten und so ein paar kleinere Anpassungen, aber im Grunde kann man sofort losspielen, wenn man Witcher 3 schon gespielt hat, ja?
Finde ich schon. Ich habe mich am Anfang, muss ich aber schon dazu sagen, ich habe ja wirklich viel Gwent gespielt in The Witcher 3, und stand dann doch so ein bisschen wie der Ochs vom Berge. Ja, die Grundmechanismen waren mir bekannt, aber wie viele neue Mechanismen sie eingebaut haben und wie sie die Karten variieren und vor allen Dingen wie die Karten miteinander interagieren, das ist schon ganz, ganz erstaunlich. Und da steckt jetzt doch deutlich mehr drin, als ich es jemals erwartet hätte, rein spielmechanisch. Also das Ding ist wirklich, und das ist für mich eigentlich die größte Überraschung bei der ganzen Kiste, ist, wie tief und komplex das bereits ist mit verhältnismäßig wenigen Karten.
Es musste aber auch sein. Also das war nämlich genau auch meine Sorge, als ich gehört habe und dann eben gelesen habe, dass dies als Standalone-Version rauskommen soll mit erweiterbaren Booster-Packs. Also natürlich, wie bei Hearthstone auch, wird es darüber monetarisiert, dass man sich neue Kartenpacks kauft. Hier sind es so kleine Fässer, die ein Troll zersprengt für dich. Da können wir gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Deswegen hatte ich schon auch erwartet, dass es von der Komplexität zunimmt, aber diesen simplen Reiz des Spiels nicht verliert. Nämlich, dass man immer drei Runden spielt, beziehungsweise Best of Three. Wer als erste zwei der drei Partien gewinnt, gewinnt das eigentliche Spiel, die Partie. Und dieses Grundprinzip ist ja geblieben. Und der Clou an der Sache ist, das war das auch, was mich an Gwent begeistert hat, was es auch so anders macht im Vergleich zu Magic und Hearthstone, dass du du hast 10 Karten auf der Hand und je nachdem, wie viel du ausspielst in deiner Runde, du kriegst pro Runde immer nur wieder 2 Karten dazu. Das heißt, du musst immer sehr gut überlegen, lohnt sich das? Kann ich diese Runde überhaupt noch gewinnen? Und du gewinnst halt nur, wenn du mehr Kampfpunkte auf deiner Seite hast als der Gegner. Und das heißt, es lohnt sich auch manchmal frühzeitig aufzugeben und zu sagen, okay, den Kampf habe ich verloren, damit ich aber noch mehr Karten übrig habe für die nächste Runde. Und dieses clevere Grundprinzip wird sinnvoll erweitert, finde ich, dadurch, dass sie daran eigentlich gar nicht so viel verstellt haben, sondern dann eher in die Tiefe gehen, was die Kartenmechanik betrifft.
Was für mich die eigentliche Faszination ausmacht, und das hängt damit zusammen, dass man eben auch eine Runde aufgeben kann, ist das Bluffen. Das ist etwas, was mir was für mich immer den großen Reiz an Kartenspielen ausmacht. Klar, ich bin zum Beispiel begeisterter Doppelkopfspieler auch. Und den Gegner etwas vorzutäuschen und ihm etwas zu suggerieren, was eigentlich gar nicht stimmt, war für mich immer eine große Besonderheit von guten Kartenspielen. Das ist etwas, was ich in einem Magic oder Hearthstone, wie sie da alle heißen, immer so ein Stück weit vermisst habe. Und Gwent bringt das eigentlich zurück. Also es gibt diverse Dinge, mit denen man den Gegner auf eine falsche Fährte locken kann. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn so ein Plan funktioniert.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel bringen, dass man sich das vorstellen kann?
Naja, es gibt zum Beispiel Karten, die die Form wechseln, wenn sie wieder vom Brett genommen werden oder wenn sie zerstört werden.
Wie die tolle Kuh, oder?
Wie die tolle Kuh zum Beispiel, ja. Also das ist eine Variante. Eine andere schöne Bluff-Variante ist das Pferd Plötze, was man ja noch kennen mag, und das immer erscheint, wenn ein Held aufs Brett kommt. Und zwar unabhängig, ob das Pferd im Deck ist oder sogar auf dem Friedhof oder irgendwie, damit der Witz ist und das ist wieder so das schöne Witcher-Humor, bei dem Kartenartwork steht Plötze auf einem Hausdach. Und damit nehmen sie sich natürlich so ein bisschen selbst auf die Schippe, ne? Weil man kennt diesen Bug vielleicht noch so aus The Witcher 3, wenn man dann Plötze herbei pfeift und es dann sonst wo steht, oder? Und egal wo Geralt ist, Plötze kommt immer hinterher. Und deswegen ist das eigentlich das sind so zwei Sachen. Eine andere Sache, die auch ganz interessant ist, was für mich auch erfrischend ist, gerade was den Deckbau angeht, der Deckbau selbst ist relativ flexibel. Es gibt also nur eine Mindestzahl an festgelegten Karten, die man verwenden muss. Es ist aber nach oben mehr oder weniger offen. Ich glaube, man darf zwischen 30 und 50 Karten haben. Und dann sind aber wieder die Karten nach Machtstufen aufgeteilt. Damit meine ich jetzt nicht Seltenheitsstufen, sondern es gibt zum Beispiel super seltene Karten, die aber nur eine geringe Machtstufe haben. Und es gibt auch häufige Karten, die eine hohe Machtstufe haben, und so wird das dann quasi auch ausbalanciert. Wobei das Balancing noch seine Tücken hat.
Das habe ich mir auch gemerkt, aber wir sind ja auch in der Beta. Genau. Ich glaube, 25 bis 40 ist so diese Range, die man haben kann, glaube ich. 25 ist Minimum. Ja. Und am Anfang stand ich voll auf dem Schlauch, was das jetzt soll. Ich dachte, Goldkarten, also man hat zum Beispiel den Geralt am Anfang, der ist dann halt eine Goldkarte. Und man darf, glaube ich, nur 4 Goldkarten oder so im Deck haben und 4 Silberkarten. Und Bronze ist dann beliebig und so weiter. Aber ich habe dann immer erst gar nicht verstanden. Ich dachte, Gold wäre selten oder so. Nee, ja.
Ist ja eben aber nicht der Fall.
Da gibt's dann wieder irgendwie unterschiedlich so Raritäten, genau, wie es eben bei Hearthstone und Magic und so auch existiert. Das war mir nicht so ganz einleuchtend am Anfang, was denn jetzt was davon ist, weil es sind so zwei so Stufen, die irgendwie ineinander greifen.
Das Tutorial ist auch noch ein bisschen ausbaufähig, muss man dazu sagen. Ja. Aber da kommt ja eine weitere potenzielle Stärke von Gwent ins Hörspiel, die in der Beta jetzt so noch nicht drin ist. Das Ding wird eine sehr umfangreiche Solo-Kampagne haben. Die habe ich auf der E3 schon gesehen und da kann man echt einiges von erwarten, weil das ist nicht so eine Sache wie in Hearthstone, wo es schon die einzelnen Spiele zwar sehr aufwendig ist, aber es letzten Endes nur ein Abspulen von Partien ist, sondern in Gwent wird es tatsächlich so sein, dass du wieder eine Witcher-Geschichte erlebst. Das heißt, du rennst wirklich mit Geralt über eine Oberwelt, hast Quests, hast Geschichten, musst Entscheidungen treffen und im Verlaufe dessen bekommst du dann eben auch neue Karten und lernst dann auch deren Mechanismen kennen, und das wird sicherlich dann noch ein weitaus besseres und vor allen Dingen cooler inszenierteres Tutorial werden, als das bis jetzt ist. Und das soll auch sehr, sehr lang werden, also wie man es von The Witcher natürlich auch ein bisschen mal erwartet.
Ja, da freue ich mich auch drauf, weil davon ist in der Beta jetzt momentan ja gar nichts zu sehen. Also man kann momentan eben Karten kaufen, Decks zusammenbauen, sich seine Sammlung angucken, Karten malen. Das ist genauso wie bei Hearthstone mit diesem Staub, dass man Karten, die man überschüssig hat, also wenn du mehr als 3 hast, brauchst du sie nicht, dann kannst du sie zermalmen. Ja. Sie haben halt versucht, irgendwie andere Begrifflichkeiten zu finden. Und mit diesen Scraps oder was es ist, kannst du dann wieder neue Karten bauen. Also da auch genauso fair wie bei Hearthstone. Und dann kannst du eigentlich nur Freundschaftsspiel machen oder eben
gegen Freunde spielen, ja,
genau. Also ein Freundschaftsspiel im Sinne gegen Freunde auf deiner Friendslist bei GOG Galaxy oder eben einfach ganz normal in Multiplayer reinstürzen. Das gibt da noch keine Unterscheidung zwischen Ranked oder
irgendwie sowas. Es gibt auch noch keinerlei Metagame. Das Einzige ist, wenn man halt mehrere Partien macht, ist man halt dann mehr Belohnungen bekommt.
Weil man steigt im Level auf und alle paar Schritte bekommst du dann mal eine neue Karte oder eben auch dieses Gold. Kannst du dann auch wieder ingame Fässer kaufen.
Man kann auch schon Fässer mit Echtgeld kaufen. Das ist schon
richtig. Genau, das geht nämlich auch. Ja. Und das ist ziemlich die gleiche Preisstruktur wie bei Hearthstone. Ja? Genau. Also so 60 Packs kosten dann um die 62 Euro oder so. Ja.
Das ist sogar, glaube ich, sogar exakt die gleiche.
Ziemlich genau.
Ja. Ja.
Es gibt Kommabetrag gleiche.
Ja. Aber sie haben beim Kartenkauf, sie sind ja auch nicht blöd, ne? Und sie wollen ja auch so ein bisschen ihr Image als in Anführungszeichen die fairen
The Good Guys, genau.
Core Gamer, so wir wissen, wie was ihr wollt, Leute auch die Karte weiterspielen. Und deswegen gibt's auch beim Kartenkauf eine ganz interessante Mechanik. Du kriegst quasi 4 normale Karten und bei der 5.
Also
Karte,
zufällig,
und bei der 5. Karte, die halt garantiert mindestens selten ist, kannst du dir dann eine von 3 aussuchen. Das heißt, du hast da noch so ein bisschen mehr Kontrolle über die mächtige Karte, die du bekommst. Das ist eigentlich ein recht cleverer Trick.
Ja, ist vor allem sehr angenehm. Also es fühlt sich einfach fair an.
So. Ja.
Dass man weiß, man hat mindestens eine seltene Karte und dass man mindestens, also ich meine, das gibt's bei Magic auch, da ist die Aufteilung der zufällig reingemischten Karten auch immer gleich, aber du hast halt nicht diese Auswahl.
Genau.
Und da siehst du diese 3 Karten und entscheidest dich für eine und die anderen beiden werden dann auch zerstört vor deinen Augen.
Genau. Was dann wiederum traurig ist, ja. Ich noch, also der Output letzten Endes an Ingame-Währung ist für mich gefühlt noch ganz schön gering. Da bin ich gespannt, inwieweit sie da noch nachjustieren. Da habe ich zumindest bei Hearthstone oder gerade die Elder Scrolls Legends, was ja geradezu obszön großzügig ist, das Gefühl, dass man schneller mit den Partien zu Ingame-Währung kommt, als es im Event noch der Fall ist. Wie gesagt, das ist ja alles noch
Entwicklung. Genau, also man muss schon relativ viele Partien spielen, um sich dann mal 1-2 Packs kaufen zu können und dann hat man halt 4-5 neue Karten, die aber auch so gefühlt am Anfang verpuffen, weil man halt sehr speziell auf die 4 Farben, die es momentan gibt, hinarbeiten möchte. Also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel entscheidet, man möchte die Monster-Fraktion spielen und du machst halt 2 Kartenpacks auf, dann kann es halt sein, du kriegst nur 2 neue Monsterkarten. Ich meine, das Problem hat jedes Kartenspiel, aber also ich fand hier, das hat sich schon gezogen, bis man mal einigermaßen so ein bisschen Varianz in seinem Deckbau drin hatte.
Das Problem wird ja auch ein Stück weit dadurch verstärkt, dass du, dass es sehr viel weniger neutrale Karten gibt, als es in einem Hearthstone. Ja. Das heißt, mit den meisten Karten kannst du halt tatsächlich auch nur dann was anfangen, wenn du die entsprechende Fraktion auch spielst.
Was hast du mit dem Balancing vorhin gemeint? Also mir kam so vor, dass mir fast nur Monster-Decks begegnet sind.
Also das Monster ist derzeit noch aus meiner Sicht auch ziemlich overpowered. Da kriegt man gleich zu Beginn eine sehr, sehr mächtige Heldenkarte. Also man muss dazu wissen, die Helden, die man ausspielen kann, die sind immun gegen die meisten Effekte, was sie sehr, sehr stark macht. Und da kann man eben einen Helden, den kann man dann direkt aufs Spielbrett auch ausstellen, der sofort auch eine Heldenkarte ist, also den Anführer seiner eigenen Fraktion, während die Anführer der anderen Fraktion eher so Boni-Effekte haben. Und wenn man den gleich zu Beginn ausspielt, dann ist das schon ein ziemlich heftiger Vorteil.
Gut, man kann ihn nur einmal ausspielen pro 3 Partien, aber
ja gut, aber das reicht ja, wenn du den gleich wenn du den gleich am Anfang rausspielst, setzt du den Gegner schon massiv unter Druck. Das macht eigentlich fast jeder, aber ich glaube, im nächsten Update werden sie das schon auf eine Silberkarte abschwächen, wenn ich mich nicht.
Damit man ihn mit Effektsprüchen und so manipulieren kann, genau. Und ich fand auch seine Sonderfähigkeit, also jede Fraktion hat dann noch so Sonderfähigkeiten. Bei den Monstern ist es zum Beispiel so, dass du nach einer Runde zufällig einer deiner Monster behältst. Und da hatte ich schon echt auch Partien, wo ich halt eine Vampirkreatur dann irgendwie auf 18 oder so hochgepumpt hatte und dann blieb die halt liegen für die letzte Runde. Ja, und dann habe ich natürlich gewonnen und in der nächsten Runde blieb dann eine geschwächte Einzelkreatur übrig, die irgendwie nur so gut ist, wenn es Nebel gibt und ich hatte keine Nebelkarten mehr. Also da ist schon auch ein großer Glücksfaktor dabei, aber ich fand diese Funktion schon ziemlich gut.
Aber auch der lässt sich ja manipulieren, ne? Also ich habe gegen einen Kollegen, das Desaster kann man sich auf GameStar.de anschauen, ja, gegen den Maurice verloren, indem der hat mit den Skojatel, also quasi den Elfen, gespielt und hat da auch eine sehr interessante Kartensynergie genutzt und dann wiederum eine Karte genutzt, um diese aufgepumpte Karte für die nächste Runde dann auch auf dem Spielfeld zu behalten. Also wie gesagt, es gibt unzählige Möglichkeiten mit den Karten und den Funktionen zu experimentieren.
Und das hat mir auch total Spaß gemacht. Also du hast eingangs ja auch schon gesagt, du warst auch überrascht, ob dieser strategischen Möglichkeiten. Also ich hatte das aus diesem Gwent, so wie ich es aus The Witcher erlebt hatte, gedacht, okay, klar, sie monetarisieren das jetzt und es wird ganz nett und hat bestimmt dann ein paar Fans. Aber es ist meiner Meinung nach ein richtig gutes Kartenspiel oder es könnte ein richtig gutes Kartenspiel werden und ist jetzt von denen, die so zur Hearthstone-Konkurrenz mausern, irgendwie das Interessanteste geworden. Ich habe das Legends nicht gespielt, da kannst du vielleicht noch ein bisschen zu sagen, aber wo würdest du jetzt Gwent so einsortieren in der?
Das ist noch schwierig. Also ich bin, wie gesagt, also vom Balancing her muss ich schon sagen, da war sowohl in Elder Scrolls Legends als auch in Hearthstone, als sie in die Closed Beta gegangen sind, noch ein gutes Stück weiter. Also da hat CD Projekt, das ist für mich die größte Gefahr bei Gwent, ehrlich gesagt. Weil wenn sie das nicht hinkriegen, ruinieren sie das gesamte Spiel. Auf der anderen Seite glaube ich, bin ich mir sicher, dass Gwent die mit Abstand besten Solo-Spieler-Inhalte haben wird.
Also auch besser als als diese Adventure-Flügel.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, was ich schon auf der E3 gesehen habe, war extrem beeindruckend, was sie da auffahren. Es wird vielleicht nicht spielerisch so abwechslungsreich sein wie in Hearthstone oder so effektgeladen, aber nichtsdestotrotz, allein was ich da an Regelvarianz gesehen habe und auch Zwischensequenzen und wie die Oberwelt aussieht, und das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob und in welcher Form sie dafür Geld verlangen werden. Da hält sich CD Projekt noch bedeckt drüber. Aber ich sag mal so, ich würde es ihnen zutrauen, wenn zumindest das erste Solo-Kapitel komplett für Umme ist. Und dann wäre das schon ein Mörder-Asset. Gerade wenn man so sagt, hey, ihr könnt weiter mit Geralt spielen und weiter die Witcher-Geschichte oder Witcher-Geschichten erleben, dann kann das schon echt einen ordentlichen, sag mal, Marketing-Punch entwickeln.
Ja, es wäre doch clever, das auch anzubieten, um zu zeigen, wie gut es ist.
An ihrer Stelle würde ich es tun, sagen wir mal so. Wenn nicht dieses Damoklesschwert Balancing wäre, ne? Also gerade es gibt nicht viele Karten. Ich glaube auch nicht, dass sie die Kartenzahl zum Launch erhöhen werden, gegenüber dem, was jetzt in der Beta drin ist. Das sieht schon sehr final aus. Und da müssen sie echt noch viel tweaken. Ich finde, da merkt man, dass es Cross-Plattform ist. Ich bin auch nicht wirklich überzeugt von einer Bedienung. Gerade die Menüs sind doch arg fummelig. Da geht dann doch ein Hearthstone oder auch ein Elder Scrolls Legends deutlich leichter von der Hand. Aber spielmechanisch finde ich es schon eigentlich am interessantesten neben Hearthstone, ganz einfach, aber weil es so anders ist.
Ja, genau. Dieses Bluffen und dieses drei Partien, das ist wirklich was, der Reiz, den die anderen Kartenspiele nicht haben. Also wenn man darauf steht, dann ist es schon ganz cool. Ich bin auch sehr gespannt auf die Singleplayer-Geschichten, die du angesprochen hast. Wie hat dir denn das Design gefallen? Also ich meine, das hat mich jetzt nicht sonderlich vom Hocker gehauen. Ich fand's, als ich es auf der Gamescom auch zum ersten Mal diese Oberfläche gesehen habe, habe ich schon so gedacht, so mega ansprechend sieht das jetzt nicht aus. Da gefallen mir diese Arenen und diese Spielbretter bei Hearthstone schon deutlich besser. Ja. Aber dann habe ich gedacht, okay, geschenkt, solange das Spiel irgendwie gut ist. Aber das Kartendesign und so, ich finde es auch, neue Karten aufzumachen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so diese neuen Karten zu sehen, sie haben sich da schon Mühe gegeben, aber ich finde, es hat nicht so eine tolle Wirkung oder es knackt nicht so schön wie bei Hearthstone, wenn man neue Karten sieht und man schaut sich
die Art
an. Ja, genau. Und es hat irgendwie viel mehr Wumms, wenn du so ein Hearthstone-Paket aufmachst. Ja. Auch wenn sie sich mit diesem Troll und mit diesen Keks, mit diesen Truhen Mühe gegeben haben, aber irgendwie glaube ich, dass das Design zu steif ist im Vergleich zu Hearthstone. Also, das profitiert natürlich stark von seiner Comic-Grafik, natürlich. Aber irgendwas fehlt. Ich kann es noch nicht so genau in Worte fassen.
Also man muss da differenzieren. Die Schwäche ist für mich ganz klar das Spielbrett. Das wirkt arg kleinteilig, arg nüchtern. Und das recht ist kein Vergleich zu dem, was in einem Hearthstone ist. Wo Gwent für mich sogar besser ist als alle anderen Kartenspiele da draußen, ist tatsächlich das Kartendesign, die Kartenartworks. Also die Zeichnungen finde ich stellenweise sensationell. Und vor allem, ich weiß, du siehst es bei Geralt schon, bei denen ist es halt so, es gibt ja auch schon bei Hearthstone immer Karten, die goldenen Karten, ja, die dann noch so einen zusätzlichen Effekt haben. Und bei Gwent haben diese Karten, sind sie nicht nur leicht animiert, sondern sie haben noch so einen 3D-Effekt.
Nee.
Und der ist,
du guckst
wirklich,
so rein quasi.
Der ist wirklich sensationell. Und umso tragischer ist es, wie wenig sie draus machen. Also die Karten auf dem Spielbrett sind echt klein. Und nee, du hast so nicht das, dieser Fluff, der fehlt so ein bisschen, ne? Der einen Hearthstone so sehr auszeichnet.
Also die Zeichnungen sind super, aber die sind halt auch so detailliert, dass sie nicht wirken, wenn sie da auf dem Brett liegen.
Genau,
das ist,
also sie wirken, wenn du die Karten groß anschaust und so, dann denkst du, wow, wie geil, mit dem möchte ich spielen. Und auf dem Brett geht's dann tatsächlich ziemlich unter.
Und du erkennst es halt auch nicht so auf den ersten Blick. Also man gewöhnt sich dann so ein bisschen dran und erkennt die, das ist ja bei jedem Kartenspiel so, am Anfang stehst du so da und musst jede einzelne Karte irgendwie ranzoomen und lesen. Da gewöhnt man sich ja schnell dran, dann weißt du, okay, das ist der Geralt, der hat keine Fähigkeit und das ist die und die und das ist diese Nebelkreatur und so weiter. Aber du erkennst es nicht so auf den ersten Blick, was da jetzt gerade passiert. Also da finde ich auch die Symbolik mit den Mana-Kosten und so bei Hearthstone irgendwie sehr, sehr viel übersichtlicher und mit der Icon-Sprache und so. Was auch völlig fehlt, ist dem Gegenüber irgendwie so Emotes oder so zu schicken, ne? Man hat gar keinerlei Möglichkeit. Also ich hatte zum Beispiel vorhin, oder war es gestern Abend, eine Partie, wo wir 5 Runden lang die gleiche Karte ausgespielt haben, weil wir beide das Monsterdeck gespielt haben. Und ich habe dann immer gespiegelt, was mein Gegenüber gespielt hat. Und das war so ein schöner, lustiger Moment, weil wir uns halt immer gegenseitig so gespiegelt haben. Da hätte ich halt gerne irgendwie so rübergeschickt, so hihi oder ein Lächeln oder ein Augenzwinkern. Das gibt's momentan gar nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwas geplant ist. Du kannst nur nach einer Partie sagen, gutes Spiel. Und das drücken eigentlich im Grunde dann eh immer alle, weil man dann irgendwie nochmal 5 zusätzliche Scrap-Einheiten bekommt. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Interaktion, weil gerade dadurch, dass es ja so ein Bluffspiel ist, hat man sehr wenig mit dem Gegenüber. Der bleibt sehr namenlos.
Ja, das stimmt schon. Also, wobei ich, da bin ich mir sicher, da wird noch irgendwas kommen. Wobei ich sagen muss, dass mir geht's in Hearthstone, ich mute es da meistens ohnehin, weil es mir einfach diese ständige Wow oder dieser Sarkasmus, der da immer auch mitschwingt, auch gehörig auf den Zeiger geht.
Gut, wir haben, glaube ich, die Probleme angesprochen, die Stärken haben wir angesprochen. Es ist noch nicht so ganz klar, wann sie aus der Beta rauskommen, wann es jetzt fertig sein wird. Wurde zumindest noch nichts offiziell kommuniziert. Ich bin auch sehr gespannt auf das Preismodell. Also ich meine, die Fässer deuten ja an, dass es ein Free-to-Play-Spiel werden wird.
Ja, das ist schon safe.
Ja, aber halt in Bezug auf den Singleplayer wissen wir halt jetzt noch nicht, ob da irgendwie die erste Episode oder ob die als Paket verkauft wird oder vielleicht verkaufen sie das mit Singleplayer. Da bin ich mal sehr gespannt, was dann auch da das Pricing sein wird. Aber wer diese Art von Kartenspielen mag, der kann sich, glaube ich, momentan auch, ich weiß nicht, ob es noch geht. Man konnte sich dafür registrieren, gell? Und dann
ich glaube, man kann sich immer noch eine Mail registrieren. Also
sollte man
kann, also sagen wir mal so, wer mit dem wer gewinnt in The Witcher 3 gemocht hat, der wird auch mit Gwent seine Freude haben.
Definitiv. Absolut, ja. Wenn sie das Balancing hinkriegen, genau.
Ja, so ist es.
Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch bei uns im kleinen Podcast hier.
Gerne.
Und wir freuen uns, wenn die Singleplayer-Kampagne rauskommt, dann wird es garantiert auch was auf GameStar dazu von dir geben, oder?
Bin ich mir sicher. Da ist schwer von auszugehen.
Alles klar. Dann schaut vorbei auf gamestar.de, wenn ihr mehr von Heiko lesen wollt, oder auf @Heikos Klingel auf Twitter.
So ist es.
Und wir hören uns beim nächsten Kartenspiel. Auf Wiedersehen.
So machen wir's. Bis dann. Ciao.
Ciao.